meine sehr verehrten Damen und Herren, jeden Genders, also Ladies und Gender Men, es freut uns außerordentlich, dass Sie heute erschienen sind zur 2014er Gala für den Wolfgang Lorenz Gedenkpreis für Internetfreie Minute. Ein großer Applaus für den Vorsitzenden Wolfgang Lorenz. Bitte. Wolfgang Lorenz ist persönlich nie erschienen und kann erst recht nicht 2014 persönlich erscheinen, weil, und ich schicke Jesus Wünsche ins Spital, wo auch immer, er ist an seinem Lieblingsbadeteich in einen Schacht gefahren, angeblich. Gibt es da Informationen auf seinem? Ich schalte zu. So angezogen und haben Breitband verkauft, aber heutzutage ist es nicht mehr so. Ganz kurz erklärt, was ist denn der Wolfgang Lorenz Gedenkpreis? Erstmals, mein Name ist Johann Grenzbrenner, ich bin Teil von Monochrom, einer Kunsttheorie- und Basteneignungsgruppe. Wir haben uns damals gedacht, wenn Wolfgang Lorenz schon sagt, das scheiß Internet da draußen, das quasi die Jugend verzieht, er hat quasi als großer kulturpessimistischer, distinktionsgewinnerischer Miesepeter sich geoutet. Und wir haben gesagt, nein, das können wir nicht so stehen lassen. Wir wollen es zwar überaffirmativ wählen und wir schiffen den Wolfgang Lorenz die Geldpreis für internetfreie Minuten. Und so schaut es nicht aus. Das ist der Urteil des Wolfgang Lorenz Geldpreises. Den habe ich hergestellt im Alter von 8 und 9 Jahren. Das ist gleichzeitig ein Raststecher und ein Herzstecher. Das ist irgendwann einmal in Stadtau, wo ich herkomme, am Nachboden gefunden und gedacht, irgendwann werde ich etwas Schönes machen. Und es wurde der Wolfgang Lorenz Gedenkpreis für internetfreie Minuten. Worum geht's? All das Böse in der Welt kommt aus dem Internet. Ich darf das ganz kurz demonstrieren. Das ist das Internet. Das ist die Welt. Und so ist es. Es ist ja relativ einfach, das Internet herauszugreifen als das, was es ist, nämlich die Metastase des Entsetzlichen. Und ich möchte ganz kurz die Jury heute vorstellen. Wir haben hier unterschiedliche Wolfgang Lorenz Gedenkpreise, die ja jedes Jahr nachgebaut werden. Der letzte Jahr hier ist auch präsentiert. Das war vor ungefähr 2 Jahren, das hätte der Osterberg gehen sollen. Das hätte sich Anonymous Austria abholen sollen. Die Verrottung haben wir nicht gemacht. Gregor, warum? Weil es Anonymous sind. Und wir haben hier den Wolfgang Lorenz Gedenkpreis in der 2014 gehegelt von Jana Herwig. Applaus! Dann nehme ich einen Schluck aus der Eule, dem koffeinhaltigen Bier, damit ich das alles überstehe. Ich darf kurz die Jury vorstellen. Wir haben Jana Herwig nicht hier, aber demnächst astral vertreten durch eine Ex-Körperverlichtung und eine Drehkörperverlichtung. Thomas Thurnherr, der irgendwo im Müllviertel herumhockt und Familientätigkeiten tut, so weiß man. Wir haben Ingrid Brodnik. Erzähl einmal, wie bist du zum Internet gekommen? Und warum verwendest du es immer noch, wenn du da in der Schweiz bist? So ist es, du bist Journalistin, sprich.
Ich glaube, in den
Ach, ja. Ja. Das Nicht-Scheiß-Internet ist schmutzig, aber stundenlang aus Deutschland Pornobilder von BBS runtergeladen aus den 80er Jahren. Da habe ich einen ganzen Monat lang hat mich das gegroundet, ich muss schon sagen, auf Englisch. Einen Monat lang musste ich in meinem Zimmer sitzen, weil es ungefähr 1500 Euro gekostet hat. Das eine Pornobild.
Hat sich eigentlich nichts für dich verändert seither, oder?
Der Preis-Leistungs-Verhältnis und die Auflösung ist besser geworden. Ja. Und man kriegt Triple Fisting, kein Problem, und das war damals eigentlich nur so aus einem Shot. Also das ist schon recht.
Wir müssen zum Wolfgang Lorenz noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Wir haben noch, das schallt unglaublich, wir haben noch immer nicht geklärt, ob das eine Verschwörung des scheiß Internet ist, dass er in diesen Schacht fiel. Also ich finde, sollten schon noch die digitalen Bezüge einschalten.
Ich halte mir diese Spekulationen aus, quasi, ob Wolfgang Lorenz mit dem scheiß Internet in den Schacht gefallen ist. Das ist genauso wie ob 9-11 ein Inside-Job war. Das wollen wir nicht stellen, das ist uns auch vollkommen egal. Wir wollen den Herrn Lorenz ehren und würdigen. Und,
also ich würde dann auch sagen, wie meine erste MP3 hieß, die sich aus dem Internet geladen hat. Ich habe so 1996, 97, 98 und ich wusste nicht mal, was Netz ist. Ich bin an eine Suchmaschine gegangen und habe MP3 eingegeben und dann habe ich die nächste Datei geladen. Die geladen hat, ich habe die noch irgendwo, es war irgendeine Independent Band, die Adit nannt, Böse Menschen ohne Glieder.
Böse Menschen ohne Glieder, das Frauenbuch-Institut freut sich, ein Ass ab, dass du das als MP3 hintergeladen hast. Aber was war dein erster Zufall? Lena Doppel. Du bist erstmals in der Jury. So viele Jahre gibt es uns schon als Wolfgang Lorenz Jury-Konglomerat. Wie fühlt man sich so, da zu sitzen? Du hast ja auch ein Vogel mitgebracht, habe ich gesehen.
Genau. Ich trinke eins. Cider, schöner, zwitschern. Und habe eins mitgebracht. Wie fühlt man sich? Ja, sehr geehrt.
Fake it till you make it.
Aber ich habe schon gelaudiert vor 3 oder 4 Jahren. Also,
ja, aber das ist schon was anderes.
Ja, in der Jury ist
sie dahin schreiben, was oberlesen, ist schon was anderes, als wenn man das wirklich
da sitzen und wichtig sein, ich weiß.
Ja. Sicher. Ja, und eine Freundin des Hauses. Du bist aber nicht die Barbara Wien.
Wien als Vertretung da, genau.
Verstehe.
Also war jetzt nur für die Barbara Wien.
Stell dich mal vor.
Also vielleicht ist das in Zeiten der Postmoderne eh nicht so wichtig. Ich weiß nicht, wie die Frau Barbara Wien in Kontakt mit dem Internet gekommen ist. Sie kann auch für mich sprechen. Also ich bin eigentlich immer in der Schule, in der Pause, das war mein erster Kontakt, in den Computerraum gesprintet, dann hatte ich 5 Minuten Zeit. Und in den 5 Minuten habe ich, glaube ich, alle Prüfungsfragen runtergeladen, mich mit allen Schlagzeugern der Region irgendwie verdatet und andere lustige Sachen gemacht, bin in die Gothic-Szene gekommen dadurch. Also ich habe irgendwie gemerkt, das hat Potenzial, das scheiß Internet.
Lustig. Das hat Potenzial, aber genau deswegen, also du bist ein gutes Beispiel dafür, warum Wolfgang Lorenz eigentlich gesagt hat, so nicht.
Ganz genau. So nicht.
Das war aber immer nett, hoffentlich. Das Interessante am Scheitern im Kreis ist ja auch, dass wir uns wirklich die Frage stellen, wo kommt die Urangst her und ist die Urangst berechtigt oder auch nicht? Ja? Wenn man sich die Ausformungen der unterschiedlichen Wolfgang Lorenz Kreis anschaut, sind das ja unterschiedliche Medien, Medienware, das ist so ein kaputtes Holzteig. was auch immer das ist, ich glaube LEDs in Frischhaltefolie oder irgend sowas, das war gebrannt, das ist eigentlich das durabelste Medium, das wir hier haben. Ist es tatsächlich so, dass das Internet einfach nur ein neues Medium ist, oder ist das Internet wirklich dieses allumfassende, böse, universale Medium, das alle anderen Medien verdrängen wird? Gibt es da eine Meinung?
Darf ich kurz diese Frage absolut nicht beantworten und was ergänzen? Nämlich, ich sage nur, ich sage ganz, ich bin 5 Minuten in der Schule, außer bei mir in der Schulzeit war das so, dass innerhalb von 5 Minuten da überhaupt nichts über mich war. Also mein Internet war eher so ganz ein anderes. Da gibt es eine lustige Anekdote. Ich hatte einen Lehrer, einen informatischen Lehrer, der hieß Url. Und die Geschichte ist, ich habe das Url. Und ich habe dann das Ding gesucht, damals noch über Alta Vista, und es war voll viel gesperrt in unserem Schulinternet. Und da stand immer, Url is not allowed. Url is not allowed. Und ich dachte, das ist so Warum man ihre Kolumne immer noch am Computer und auch am Smartphone lesen kann, ich habe mir das
angeschaut. Man muss allerdings bestätigen, dass so gut wie keine ihrer Kolumnen weitergetwittert wird, wenn sie auf der Kurier-Website online ist. Also sie bleibt, wird quasi ins Internet gestellt, nur wenn jemand eine Rede dann schreiben möchte über sie, kann man dann danach schauen. Warum ist es also dort immer noch zu lesen? Und schließlich bemüht sich die altbekannte, noch nie schlüssig gewesene Formel, dass besser als das Digitale, wenn ich immer noch lehre, eine Zeitung lesen, eine aus Papier, ein Buch, sich unterhalten, sich auseinandersetzen. Aber all das andere, all das, das Buch, das Papier, das Unterhalten, sich auseinandersetzen, verkümmert durch die Smartphones. Und verkrüppelt unsere Heranwachsenden, weshalb sie dann nach einigen Rants über das Smartphone schließlich endlich so weit ist, mit dem Smartphone-Verbot zu kokettieren. Sie schreibt, ein Smartphone-Verbot bis zum Alter von 16 Jahren mag exzessiv klingen, aber ist es wirklich so unvorstellbar? Wenn etwas Jugendlichen so viel mehr schadet als nützt und sie in Gefahr bringt, soll man das dann dennoch einfach akzeptieren, weil das Leben eben jetzt so ist?
Das ist dann Rauch, wo man dann eine Bankomatkarte braucht, dass man Smartphones
nimmt. Genau, das kann man sich, die Smartphones werden eh immer größer, ist also kein Problem, da kann man dann auch so eine Bankomatkarte ganz einfach reinstecken. Und es wird auch dann passieren, so wie jetzt auf der Straße Jugendliche wie, darf ich mal deine Bankomatkarte haben?
Das war übrigens nicht so, weil es alle zu mir herkommen, ich glaube, ich war 9 Jahre alt. Und ich sage, Onkel, darf ich mir deine Bankomatkarte ausborgen? Und der Onkel hat das dann getan. Ja.
Und darf ich mir deine Bankomatkarte leihen? Ich möchte gern.
Absolut, absolut. Viel mehr Kinder müssen stehen.
Wir sind uns aber bewusst, dass sie natürlich das alles so um das Eck schreibt. Ist das nicht vorstellbar? Können wir das akzeptieren? Also weder Schaden noch Gefahr muss sie in diesen Verklausulierungen nachweisen, sie eh nicht wirklich fordert, aber eben rantet. Und das Praktische daran ist, dass sie ab jetzt auch ihre Kolumne nicht mehr selbst schreiben muss, sie kann einfach Leserbriefe referieren.
Oder Kinderarbeit.
Das könnte sie in diesem Fall, greift sie aber noch
mal. Auf Schreibmaschinen was Gescheites tun und der Frau Knecht ihre Kolumnen schreibt.
Oder einen Mann abschreiben.
Okay.
Das ist sicher auch besser als ein Smartphone zu tippen. Also am 16. Mai kommt zu Wort der Leser Robert B., die Leserin Nicole E., der Leser Franz F., der Walter Z. und der Leser Friedrich Karl L. Und Knecht selbst wird dann noch die Worte Cybermobbing und SMS am Steuer mitbleiben, weil für SMS muss auch am Steuer man kein Smartphone braucht, vielleicht noch ein Tampon. Am 4. Juni darf dann die Frau Aloysia Gurtner vom ÖRMTT Salzburg 4 von den 5 Paragraphen der Kolumne im Zitat bestreiten. Am 11. Juni referiert Knecht dann endlich die Stimme der Vernunft, einerseits einer ehemaligen Gymnasiumsdirektorin, Heidi Sch, sowie von Barbara Buchecker vom Selfer Internet.at auf die pädagogischen Einsatzmöglichkeiten und den Knackpunkt, nämlich die Vorbildwirkung der Eltern selbst verweisen. Und da ist ein Frau Loris Knecht selbst gefragt, schmeißt du erst dein Smartphone weg, möchte ich sagen, und sein Vorbild. Und außer der Smartphone-Debatte, die eben nur bei ihr stattfindet, greift sich nicht alles andere, was sie gerade digital vor die Füße kommt, von Elke Lichtenegger oder 2 Wochen ohne Internet für Elke, für Doris Knecht selbst, ihre Facebook-Verwaltungsprobleme. Sie tippt Spam aus Zypern ab, alles ist dabei. Daher nominiere ich die Smartphone-stürmende Doris Knecht für die opportunistische Art, in der alle möglichen Gärmenden halbweisen über Halbweisheiten. Über digitale Medien ihre Gefahren aufgewärmt und mit kognitivischer Nörgelei gestreut werden, einerseits nicht anzuecken, aber andererseits mit Hintenreaktionen loszutreten, um dann in den folgenden Ausgaben einfach diese zu verwursten. Und immerhin gewinnen wir die existierende Erkenntnis, dass man kapazitär am Husten des Digitalen auch sein Leben bestreiten
kann. Absolut. Jetzt haben Sie uns demonstriert, Kindertränen für Frau Knecht. Ja. Ganz, ganz viele Kindertränen. Schaut auch super. Das hat was Ästhetisches, das soll auf die Angewandte gehen.
Das kommt!
Ja, absolut, absolut. Die ist eigentlich nicht mehr da, der nur wegen einem Buffet da ist. Das ist nicht mehr so viel da, aber es ist auch schnell. Ich frage nur nach, weil diese, der Buffet-Sandler ist ja mein Traum. Okay, wir gehen weiter. Hier ist ein Oberhändler. Metallprojektor und er muss gefüllt werden. Und ich würde mal sagen, machen wir einfach, weil der auch da steht, mit dem Thomas Thunheimer. Thomas Thunheimer ist nicht hier, er steht seiner Mutter im Müllviertel bei, hat sich allerdings in Körperlicht und verkörperlicht in Form von Frau Evelyn Führlinger. Gesagt. Obwohl eigentlich eine katholische oder so gesagt. Okay? Du stellst Thomas Thunheimer dar, oder er ist nicht gefahren, als Heiliger Geist, sprich in den Zungen von Thomas Thunheimer.
Ich bin der Thomas Thunheimer.
Okay, dann hier ist das Mikrofon.
Ja, ganz kurz noch, also Teamknecht.
Teamknecht?
Das kostet 25 Euro, man muss es allerdings irgendwo in Israel bestellen oder so.
Achso, das ist ein Nichtsmart.
Aber ich bin schon über 60.
Das ist klar, wer ist das?
Legst du das bitte hin? Danke.
Wer ist das? Ist das richtig oben so? Ja. Okay.
Ein kleines Rätsel, ein Bilderrätsel. Wer könnte das sein? Stichwort. Die Türkei hat einen herzenswarmen Landesvater, der die Probleme in die Hand nimmt. Und wenn er zu neu eingeführten Internetsperren mit dem Satz "Twitter und solche Sachen werden wir mit der Wurzel ausreißen" tönt, eröffnet sich uns auch, welche umfassende Sachkenntnis und welch staatstragendes Augenmaß den Büyükliğer, Büyük Türkiye, übersetzt den großen Führer der großen Türkei, dabei antreibt. Es war auch Zeit. Die Sache YouTube ist ja seit längerem völlig überlastet, ob all der ausgetauschten Mitschnitte von Korruptionsgeschäften, und Facebook und Twitter sind auch an ihren Kapazitätsgrenzen, ob all der Regimekritiker und Regimekritikerinnen und Gezi-Park-Fraster, die sich dort tummeln. Bei dieser Bandbreitenverschwendung musste der Büyükliğer einschreiten. Save the Türkiye Bandwidth. Wenn er für Sauberkeit und Gradlinigkeit im Internet sorgt, so macht das Erdogan mit jener Selbstverständlichkeit eines strengen Vaters und Führers. War es doch auch er, der vor Jahren schon dafür sorgte, dass die türkische Infrastrukturen, so auch das Internet, aufgebaut wurden. Mit seinem Durchgriff auf Twitter, YouTube und andere Sachen steht Erdogan in der Tradition so manchen in die Welt gekommenen Staatschefs, der in seinen älteren Tagen jene Welt nicht mehr versteht, die er aufgebaut hat. Und was macht man mit einer so ungezogenen, pubertären Internetgeneration? Abschaffen, abmahnen, Grenzen zeigen. Also, Goldfreund, Recep Tayyip, du solltest unterstützt werden mit einem Preis, der für alle Bekannter, Diskursgewinner und Despoten ebenso geeignet ist. Deshalb nominiere ich, Thomas Thunheimer, den Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan für den Monat 2014 in der Kategorie ein großer Staat, ein großer Leader, ein kleines, sauberes Internet.
Bravo! Dem haben wir es aber gezeigt. Er wird sich anscheißen, okay? Was kann man machen? Danke vielmals, Thomas Grünger. Und wir gehen weiter. Es gibt die Gesichter, die sich fragen, über was wir wohl die gute Ingrid heute sprechen. Und was könnte es sein, außer ein Zettel, der komplett grün angeschmiert ist? Also das ist eigentlich nett, ich zeig das mal hier bitte, das ist eigentlich nett, wie das sein sollte. Die Neomarker sollten das hervorheben, was wichtig ist, und nennt das in Gänze zu.
Du bist wie meine Biologielehrerin, die hat gesagt, ihr habt zwei Seiten und ihr dürft 10 Worte anstreichen und sich eben durch und schauen, ob sie nicht mehr sind. Das erhebe ich.
Aha. Na, komm raus. Und bring deine grün gekrakelten biologie-anekdotischen
Texte. Wen geht es denn eigentlich?
Ja, ich würde sagen, ich bringe jetzt die Celebrity-Kategorie.
Danke.
Ich tolerieren nur Dachse.
Okay, auf jeden Fall haben wir alle drei Jahre, eine Celebrity-Kategorie, weil hier einzelne Forderungen von ein paar Jahren haben wir zum Beispiel die wunderbare Winona Ryder, die damals nominiert wurde, weil sie sich vor Google fürchtet. Sie fürchtet nämlich, wenn man sich irgendwie ein bisschen vergoogelt, dass man auf einmal Mitglied bei Al-Qaida ist.
Ich finde es auch schön, dass du sie Winona nennst. Heißt sie nicht Winona? Aber sie ist ein bisschen whiny, also es passt eh nicht Winona.
Ich kenne sie nicht persönlich.
Ja.
Genau.
Wer kennt sie schon persönlich?
Ich kenne jemanden, der sie kennt.
Tatsächlich. Aber du sagst nicht du Winona oder Winona, ich glaube, ich sage Winona.
Aber ich habe einen Bacon-Score von 4, glaube ich.
Aber wenn du mich mal kurz weiterreden
willst,
auf jeden Fall hat sie das damals gesagt und wurde nominiert und auch heuer haben wir erneut eine Celebrity-Kolumne. Es geht um Promis, die mit Unbehagen auf das Netz fliegen. Ein Unbehagen, das vielleicht gar nicht so ganz falsch ist, weil vieles ja wirklich nicht so hübsch ist, mit dem die konfrontiert werden. Aber die Art und Weise, wie sie dieses Unbehagen in Worte drücken, ist dann auch wieder etwas unbehaglich. Als erstes, da habe ich keine Folie gemacht, ich habe nicht so viele Folien zu Hause, ich habe nicht so viele Möglichkeiten, ist Gwyneth Paltrow, es gibt doch gar nicht so leicht, ob wir eine Folie zu brauchen, aber gut, Gwyneth Paltrow, die polnische Schauspielerin, die sie zuerst angekabelt hat, findet, es ist ein bisschen abgedreht, vielleicht findet das Internet ist wirklich. Und sie sagt, es ist wirklich, es ist gegrillt, Zitat, weiter Zitat, denn es ist blutig und es raubt einem die Menschenwürde. Man käme danach als jemand anders zurück, als der man war.
Oh.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hundertprozentig stimmt, weil auch im scheiß Internet habe ich bisher keine Landmine, Drohne oder Scharfschützenattacken gesehen. Keine Ahnung, wenn da gibt es abgeschwächte Aussagen wie diese Uschi Glas zum Beispiel, mit Uschi Glas, die ich als sehr höchst sympathisch finde. Sehr lustig ist auch als Uschi Glas, Google Glas, Druck. Und dass ein Online-Druckbild, wo es ungefähr 3 Minuten lang es nicht schafft, Google Glas zu aktivieren. Uschi Glas findet, wie sie gesagt, sie findet, Online-Game ist fast wie eine öffentliche Steinigung. Ich finde, das kann man gerade noch durchgehen lassen. Aber wahrscheinlich, ich hoffe zumindest, dass irgendwas nicht öffentlich gesteinigt wird. Jetzt kommt aber meine liebste Celebrity. Oh ja, das kann niemand besser als ich.
Was, das ist, Moment,
jetzt
kann,
kann
ich das nochmal kurz sehen? Da war irgendwas falsch. Moment, Moment. War das jetzt Gwyneth Paltrow oder Uschi Glas oder beides?
Beides.
Ah, okay.
Aber wer weiß, was wer das ist? Ich finde dich sehr gut.
Julia Roberts?
Ja! Das ist aber eine Zeichenphysik.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Der Mensch ist eine Mustererkennungsmaschine. Danke, Frau Föhlinger.
Herr Turner.
Genau.
Nein, ah, das könnte jetzt nicht. Der Turner ist fertig. Stimmt. Turner haben wir fertig. Ja.
Jedenfalls wundert sich auch Julia Roberts über die Manieren im Netz. Was aber, womit Julia Roberts hervorsticht, ist, dass sie das einzige, eigentlich fast das erste, einen richtigen Lösungsvorschlag liefert, wie wir mit den ganzen Problemen im Internet endlich umgehen können. Nämlich, die Menschen sollen sich nicht mehr online bewegen, sondern offline bügeln. Das hat sie gesagt. In einem wunderbaren Interview mit Marie Claire sagte sie zum einen, das Internet ist wie Zuckerwatte, es sieht nett aus und man kann sich nicht dagegen wehren, aber dann endet man mit klebrigen Fingern und alles ist in einer Sekunde vorbei. Okay, wir haben Internet verstanden, worum es geht, aber...
Das ist ja Diabetes 2, oder?
Keine Ahnung. Aber das noch viel schönere Zitat kam kurz darauf, nämlich Julia Roberts, die Faust schlägt, zumindest definitiv besser als Zuckerwatte. Sie sagt weiter, es gibt diese Anonymität, bei der sich die Leute sicher fühlen, wenn sie Hass verströmen. Ich hingegen bevorzuge einen guten alten Faustkampf, wenn Menschen sauer aufeinander sind. Und ich finde das eigentlich ziemlich interessant, ob Gewalt wirklich die Lösung auf den Hass im Umgangs im Internet ist. Aber es ist zumindest ein kreativer Zugang.
Wenn der kreative Zugang wäre, wenn man sich auf Facebook streitet, kann man ja gleich in den Irak fahren und bei ISIS mitmachen. Weil da wird es wenigstens real ausgetragen. Oder wie?
Ich glaube, das ist eben jetzt fast schon ein bisschen besser. Nein, auch, aber ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass die ganze Sammlung oder nicht auf die Straße gehen und dort auch anfangen zu hauen, aber vielleicht bin ich die Einzige. Aber auf jeden Fall finde ich diese immer wieder unterhaltsamen Celebrity-Wortmeldungen gut genug für eine Nominierung, denn sie beweisen zum einen, dass Celebrities in unserer Gesellschaft viel zu viel Gehör bekommen und auch viel zu viel ernst genommen werden. Und zum anderen, nur weil ich etwas öffentlich sagen kann, heißt es noch gar nicht, dass ich mich echt dazu zuordnen muss. Danke.
Vielleicht tappen wir selbst in die Falle und nominieren jemanden, dem wir eigentlich keine Aufmerksamkeit schenken sollten. Das könnte natürlich auch sein, das könnte sein, aber es macht doch dann so viel Spaß. Warum tun wir das dann nicht? Okay, so, wunderbar. Wer ist denn das?
Das ist ein Dachs.
Seid ihr alle verwirrt?
Das ist der Thomas Turner Dachs.
Siehst du, es ist ein Dachs.
Ja. Na, Moment. Der ist ein Dachs. Moment, was braucht es denn, um ein Dachs zu sein? Das ist ein Sozialist. Wir lenken ab durch unsere technischen Möglichkeiten. So, das war's jetzt. Genug. Das ist ein Sektspielchen. Okay, gut. Gut. Wir haben es den Celebrities richtig gegeben. Und jetzt liegt da der Angry Bird umeinander. Hat der Angry Birds da irgendwas damit zu tun, was du vortragen willst, oder ist er nur zur Dekoration?
Nein, der ist stellvertretend für ein paar kantige Formen.
Das heißt, können wir den vielleicht durchgeben, dass wir auch kuscheln können?
Gerne.
Wir wollen uns kuscheln durch, bitte sehr. Weil das bringt ja nichts, wenn der Angry Bird da rumliegt. Weil jedes Runde, der sich nicht bewegt, ist eine Million oder weniger gewinnt.
Ja,
das
ist
mir
eigentlich schon aufgefallen, dass du der einzige Mann hier bist.
Hey, ich bin auch da.
du bist das virtuelle Gender-Trouble, das gilt nicht. Ja.
Nächstes Jahr bist du eingesetzt,
wenn ich bereit bin. Du, das geht auch mit Operationen und so. Also das ist vielleicht mit Transgender. Was ist sie? Haben Sie mich gefragt? Nicht sie, wie ich mich definiere.
Das hättest du uns mit Sicherheit schon gesagt.
Ich bin 23% schwul, noch nicht ausgewählt. Also, so schaut's aus. Ich warte noch auf eine Herne, auch schon mit der Junge Jean-Paul Belmondo. Dann geht's zur Sache. Aber vorher nicht.
Wir könnten heute eine homosexuellen Lobby gründen.
Ja!
Homosexuelle Lobby.
Wäre doch eine Tat für den Follow 14.
Ich glaube, das ist nicht unser. Da reden wir mit der Rosi.
Machen wir noch.
Das ist die dringende Förderung dafür. Also! Lena Koppel! Sprich zu uns, der schöne Wolfgang Lorenz Geist. Der Angry Bird.
Ich zähle heute auch hin, allerdings gleich bei meinem Geschlecht. Also nicht bei diesen drei ratigen Vögeln, die ich da aufgeschrieben habe.
Rosa Mucke.
Rainer Rosa Mucha. Die zähle ich nicht, sondern ich zähle die Maren Breitschopf. Weil die Idee zu der Nominierung kam hier, und zwar im Mai, wie diese ganze Geschichte mit diesen drei Vögeln passiert ist. Diese drei kantigen Vögel sind keine Zwitserer, kantige Vögel sind sie trotzdem. Ihre Namen sind Christian Rainer, Wolfgang Rosam und Lea Mucha, glaube ich zumindest. Und das sind drei Herren, die auch ganz kürzlich erst zum Scheiß Internet gestoßen. Eine kleine Chronologie, der eher fürs Austeigen, weniger fürs Einstecken bekannte Profil-Ranter Christian Rainer beschwert sich Frühling in einem herzergreifenden Profil-Leitartikel über böse Forenposter. Der spontane Kampagnen gegen Medien, die böse Frauenposter anonym zulassen und auch gegen die Poster selber. Was heißt denn jetzt diese Männer, die im Kampf gegen böse Frauentrolle benimmt und anstammt, wollen wir hoffen. Allerdings, wenn wir uns durchlesen, was sie normalerweise von sich geben, hoffen wir es dann doch nicht mehr. Vielleicht auch eher Unwissenheit und Selbstüberschätzung. Inhaltlich könnte jetzt Ingrid Brodnik eine ganze Menge dazu erzählen, warum das mit der Anonymität oder der Nicht-Anonymität, die diese Herren alle miteinander fordern, im scheiß Internet nicht so einfach ist. Aber um Inhalte geht es ja nicht, es geht ja um Stil. Aber vielleicht werden die Meinungsmultiple so insgeheim sogar selber gern Trolle. Wer weiß, vielleicht sieht sie es in ihrer Freizeit sogar. Können das ja nicht nachprüfen. Noch gibt es ja, Gott sei Dank, anonyme Formpostings. Aber andererseits, es musste ja eines Tages so kommen, dass ein paar Teenie-Kinder ihren super wichtigen, medienmachenden, meinungsmutigen Vätern das Internet zeigen. Es war überfällig. Das weite, böse, grausliche Scheiß-Internet. Das Internet, in dem jeder schreiben kann, was er oder sie will, ohne seinen Ausweis vorzeigen zu müssen. Und mit Ausweisvorzeigen haben wir unsere Erfahrung, aber bei der Blackbox haben wir das nämlich in den 90er Jahren auch schon versucht, unseren Kindos Ausweise heraus zu klären. Das war nicht so einfach.
Ja, ich will mal kurz nachfragen, ja. Wer weiß überhaupt, was die Blackbox ist?
Gut, also die Blackbox wurde 1992 gegründet als Computer-Jugend-Mailbox. Da gab es noch keinen Internetzugang für Private. Man musste über eine Telefonleitung hinein telefonieren und dort waren es dann viele Telefonleitungen.
IBS-System
ist eigentlich ein Partizipationssystem, ja. Wir hatten dann aber Internetzugang auch. Vor 20 Jahren ist sie geworden. Und Marion Reitschopf hat auch eine sehr nahe Verbindung über den Heike Eisenring. Wo waren wir? Also, wir sind jetzt bei den Kids, die ihren Eltern das Internet zeigen. Und ohne seinen Ausweis vorzeigen zu müssen, und sogar ohne super wichtiger, medienmutiger, mittelalterlicher Übervater von einem super wichtigen, medienmutigen Kommunikationsprodukt der österreichischen Oberklasse sein zu müssen. Das geht natürlich gar nicht. Und genauso muss das kommen, dass nämlich meinungsmutige, medienmachende, mittelalterliche Überväter Stopp, schreien sie also. Wir wussten, dass die Welt schlecht ist, dass Bomben fliegen, Köpfe abgehackt werden, aber dass sie so schlecht ist, die Welt, so wie in den Foren, in denen von Standard, das wussten wir nicht. Nun fragen die meinungsmutigen Medienmachenden Überväter, solange uns rausgehen und wieder Gesundheit und schöne Worte in die Welt bringen und der Klarname sei unser Profit.
Hat die ganz so gemacht? Im Sommerlauf 2004 versuchten die Meinungsmutigen es noch einmal, nachdem Mai ein paar Internetkundige ein bisschen mit ihnen auf Twitter herumgescherzt hatten. Die Troll-Shaming-Plattform eklar.at wäre sicher eine super Geschichte gewesen. Alle österreichischen Trolle hätten sich echt einen Haxen abgefreut, wenn das geworden wäre. Leider haben die Meinungsmutigen sich nicht getraut, ihr Trollshaming durchzuziehen. Rainer, Rosa und Lucha stehen gemeinsam für unverfroren, frauenfreie Internetminuten und als solche möchte ich sie für den Holder 2014 gemeinsam mit der Marion Weitschopf nominieren.
So, ist es eigentlich gesehen, so wie wir heute sagen, da ist geworden.
Kleine Nachfrage, ich glaube, sollten wir allen die Schule auch kurz
vorbeischauen.
Schule,
Moment.
Wir schicken Ihnen die Uschi Fellner, die kann Ihnen zeigen, wie man Wikipedia editiert.
Danke für mich. Das ist zu abstrakt. Aber danke für die schöne Geste. Das Soufflé. Ohrenzwollenporn hat es ziemlich sicher mal gegeben. Es gab Telex-Porn. Also, es gab ziemlich alles. Außer Frage. Okay, und ruckzuck würde ich mal sagen, bevor wir in eine letzte Diskussionsrunde gehen wir ganz rüber und die Frau Nichtwimmer, Frau Schussböck, hat etwas vorzulesen. Stimmst du dem inhaltlich eigentlich zu oder können wir davon mal ganz kurz drüber reden, was du da vorlesen musst? Wäre tatsächlich extrem hohen Frauenanteil.
Ja,
und gleichzeitig auch extrem hohen Dropout-Anteil.
Dropout von Frauen oder von den
Herr Turner ist gedropoutet, ja. Frau Wimmer ist. Du hast es gelesen, du bist gezwungen hier, oder du wurdest gefragt, das noch verlesen zu können.
Genau.
Wie schätzt du zu dem?
Ja, ich finde das durchaus gerechtfertigt, aber die werden Fahrplanerinnen können sie eher eine Meinung bieten dann.
Ausgezeichnet.
Ich wollte dramaturgisch einfinden.
Sehr gut. Ausgezeichnet.
Gut. Die Nominierung hier ist für Herrn Werner Müller, Bereich Antitherapie, VAP und Herrn Franz Mefrenitsch, Verband der österreichischen Musikwirtschaft, IFPI, eine Doppelnominierung quasi. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie jetzt genau hin. Denn im Netz, im bösen Internet, wäre der Zugang zu dieser Rede sicherlich gesperrt. Nach Angaben der Kanzlei Mann, Schallerböck und Partner Rechtsanwälte enthält diese Datei möglicherweise urheberrechtlich geschützte Inhalte. Zum Beispiel folgendes Zitat von Werner Müller vom Verein der Antipiraterie. Endlich erleben wir einen weiteren wichtigen Schritt zu einem erwachsenen und sauberen Web. Diese Reaktion folgte aus dem Beschluss des Obersten Gerichtshofes, dem OHG, dem OGH, wonach Internetprovider bei Urheberrechtsverletzungen mit einer Zugangssperre beauftragt werden können. Für diesen Beschluss hat Herr Müller mit dem Verein der Antipiraterie mehr als 4 Jahre lang gekämpft. Schon im Jahr 2010 brachte der Verein im Auftrag von diversen BIP-Firmen eine einstweilige Verfügung gegen ein und veranlasste eine Zugangssperre des Portals kino.to. Es folgte ein jahrelanger Gerichtsstreit, der mit einem Triumph für die Urheberrechtslobby endete, zumindest wenn kino.to nicht schon lange zuvor offline gegangen wäre. Doch dafür gibt es jetzt kinox.to, oder? Ja, das saubere Netz, von dem Herr Müller spricht, ist ihm offensichtlich ein großes Anliegen und Netzsperren, das Blockieren von Webseiten, wie Herr Müller den Vorgang selbst nennt, ist für ihn wohl unheimlich sexy. Nicht umsonst hat sich Herr Müller auf Twitter einen Account namens Druna58 angelegt, um damit einen einzigen Tweet abzusetzen. Der Verein für Antipiraterie-Account auf Twitter sei nicht echt. So, Herr Müller. So, wer Druna nicht kennt, oder Druna 58.
Oh, da gibt es
mehr. Naja, wir haben schon. Das war sie.
Ja, da haben wir schon in Oberhelden gewonnen. Da haben wir schon reden davon, oder?
Das ist eine erotische Comic-Helling, die in Deutschland derzeit super zum Opfer gefallen ist. Und daraus lässt sich schließen, Zensur ist für Herrn Müller tatsächlich sexy. Das war übrigens jetzt nicht der aktuelle Twitter-Avatar, also das ist eher dann der aktuelle Twitter der Ungarn-Zeiten. Der ist auch nicht schlecht. Ich habe vorher gar nicht zum ersten gesehen, was das so ist. Wahrscheinlich ist es so,
ja.
Also ich finde es ja gleichsinnig.
Aua.
Ja, das ist interessant, ne?
Ja, das funktioniert.
Ja.
Das ist etwas
erotischer als
der
Benon,
den du
gemalt
hast.
Ja, Johannes. Ja, mit der Kinderbeule, die der Frau Fischer noch nichts zu tun haben. Es ist etwas völlig anderes, ob ich politische Informationen sperre oder ob jemand sich Film oder Musik nicht mehr gratis herunterladen kann, auf die er keinen Anspruch hat. Das ist ein qualitativer Unterschied, meine Herren. Wie der Zufall so wollte, ging aber Brot am Tag nach seiner Äußerung zum sauberen Webkino in einer Informationskampagne online mit dem Titel Sauberes Internet 2014. Die ohnehin bereits hohen Strafen für die Verbreitung von Gerüchten und Pornografie im Internet wurden im Zuge der Kampagne weiter verschärft. Doch zurück nach Österreich, einem Land, in dem man dem VAP-Unternehmen bestimmen können, welche Webseiten gesperrt werden.
das Sperrwunschliste des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft, also der DFDI. 5 heimische Provider sollen diese böse Seite aus dem Netz nehmen. Die Seite sei nämlich ein strukturell rechtsverletzendes BitTorrent-Portal, das mit urheberrechtlich geschützten Inhalten Geld verdient, sagt Franz Medvenitsch von der IFBI. Der Pirate Bay, das sagt doch schon der Titel, ist so gut wie ausschließlich dem Zweck der Piraterie gewidmet. Blöd nur, dass man dort auch Linux-Programme oder die Gutenberg-Bibel sowie zahlreiche gemeinte Werke kostenlos herunterladen kann. Gesperrt wurde von den Providern bisher übrigens noch nichts, aber weniger aus Gründen der Rebellion, sondern vielmehr aus Angst vor Klagen. Erzürnte Internetnutzer und Nutzerinnen könnten ja von ihnen ein Recht auf Informationsfreiheit einfordern. Ja, Herr Werner Müller und Fritz Medvenitsch, die uns in den letzten Wochen immer den Good Cop und Bad Cop vorgespielt haben, werden nun stellvertretend für die österreichische Urheberrechtslobby, die sich mehr um ihre eigenen Finanzen als um die Grundrechte der Internetnutzer sorgt, für den Scheiß-Internetpreis nominiert.
So, aber das kann es eigentlich noch nicht gewesen sein, weil es gibt auch einige andere. Wo will ich die Zeit? Moment, schauen wir mal auf diese Liste. Ich habe hier eine Liste vorbereitet. Auf dieser Liste steht, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber tut mir leid, Fab ist erledigt, Doris Knecht ist erledigt, Erdogan erledigt. Was haben wir dann noch? Paul Rübig. Wer spricht? Oh, da kommt er schon. Nicht der Paul Rübig, aber der Werner, der uns ein bisschen was näher bringen will zum Thema Paul Rübig. So, drückt ihr jetzt einfach gleich auf das Mikrofon in die Hand. Und, ah, das ist aber sehr hübsch. Der Kernpunkt der Diskussion war, dass mit der Definition von Grundrechten
Abstimmung hat eine Presseaussendung rausgeschickt, die lieber bei Rechtschreibfehler, aber interessante Sätze enthalten hat, wie zum Beispiel, wenn alle anfangen, Haus auf Haus runterzuladen, darf das nicht dazu führen, dass der normale Surfer im Tausch steht. Also, Tau auf dem Datenträger. Netzneutralität und Verkehrsregeln für spezialisierte Dienste sei kein Widerspruch. Geht man vielleicht im Plural voraus, sondern man macht ja nichts. Sondern das eine geht nicht ohne das andere. Dass amerikanische Firmen für die Nutzung von großen Bandbreiten in Europa zahlen müssen, ist richtig und fair. Damit sinken die Kosten für die Internetkunden in Europa. Ja, das ist schon mal auch so. So, jetzt habe ich dann noch.
Ich habe auch wirklich hier das.
Wir kriegen das hin. Gut. Da hat es gab einige Diskussionen auf Twitter, wo da war, sehe ich auch, die war ja, glaube ich, auch dabei, ein bisschen mit dem Herrn Rübig diskutiert hat und er dann diesen schönen Satz gesagt hat: Netzneutralität braucht Regeln, weil auch Schach ohne Regeln nicht funktioniert. Also, der Herr Rübig hilft Regeln, vielleicht macht das ja auch gut. Interessant war dann, am Tag nach der Abstimmung hat er sich auf Facebook gefeiert, die ÖVP habe für die Netzneutralität geschrieben. Das kommt, das stimmt sogar. Auf seiner Webseite hat er sich dann noch einmal gelobt, wir haben für die Netzneutralität geschrieben. Tatsächlich hat er rühmlich für alle Ausnahmeregelungen geschrieben, für die viele von uns mit auch argumentiert haben. Jetzt ist es so, dass die EU-Regelung unter anderem von logischer Kapazität spricht, wenn es im Internet und Specialized-Services sehen. Das heißt, der Herr Rübig hat das, was er uns in Presseaussendungen oder im Interview erzählt hat, dann letztendlich doch nicht gemacht. So, das ist jetzt gut und schlecht. Ich nominiere ihn trotzdem für den Internet, also für den Wolfgang-Preis für Internet 3 Minuten. Und zwar, er hat uns hier in dem Tal Essig gepredigt und Wein serviert. So sicher war man dem Netto, dass er das nächste Mal unmöglich erbracht. So, und damit definitiv.
Herzlichen Dank für die Gastlaudation für den Herrn Rübig. Und um hier ein bisschen, also mein Agenda-Verhältnis können wir keins mehr herstellen, weil wir haben noch einmal Frau Ingrid, einmal Frau Lena, noch einmal Frau Lena und Frau Jana. Okay? Das heißt, wie machen wir das am besten? Wo? Das haben wir schon. Ah, ja. Kann das ja nicht lesen, das ist eine Spirage. Ist das okay. Aha, das ist, dann machen wir doch gleich mit der Frau Ingrid weiter, oder? Ja, machen wir das doch. Du hast was Schönes mitgebracht zum Thema Amazon. Ja? Moment, das ist Essig, Wasser und Dreck. Hast du schöne Folien vorbereitet oder soll ich das? Also, wenn du da was hergelegt hast, dann ist es weg. Also, das.
So, okay. Auch hier kommen meine roten Zeichenkünste zum Einsatz. Übrigens, also das gezeichnet habe, ist mir aufgefallen, dass wir Amazon schon zum zweiten Mal nominieren, weil als ich das gezeichnet habe, ist mir so ein Déjà-vu gekommen, dass ich schon einmal den Amazon-Schriftzug auf eine Folie gezeichnet habe und das kann wirklich nur beim Wort von Leuten Denkweise gewesen sein. Und ich habe keine Ahnung, wofür wir die schon einmal nominiert haben. Vielleicht, nein, das war nicht geträumt, das kann mich noch erinnern, das war in einem der ersten Jahre, entweder der erste oder der zweite Preis. Auf jeden Fall, vielleicht liegt es auch daran, dass Amazon ein bisschen, generell ein bisschen unsympathisch ist. Es beutet die eigenen Lagermitarbeiter aus, hat wenig Verständnis für das, was wir in Europa als Arbeitsrecht definieren. Das ist in den amerikanischen Forschungen sogar also viel vager. Ein kleines Beispiel, Amazon-Chef Jeff Bezos hat sich geweigert, in einem Lager in Pennsylvania eine Klimaanlage zu installieren. Besser war es, draußen stehen dauernd Rettungswegen, die die Mitarbeiter, die
frustrierenden Mitarbeiter wegführen, weil sie nicht sicher im Lager tragen. Die Türen durfte man auch nicht aufmachen im Lager und auch nicht die Fenster, weil sonst könnten ja die Mitarbeiter hingehen. Ja, aber deswegen sind wir jetzt nicht hier. Das sind alle schon nicht so ganz nett. Neu ist nun, dass sich Jeff Bezos und seine Firma mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern anlegen. Dazu muss man erklären, Amazon befindet sich gerade in einem Rechtsstreit mit zwei großen Verlagshäusern, Hachette und Bonnier, zu denen zum Beispiel so große Verlage gehören wie in Deutschland Piper, Ullstein und so weiter. Und das große Problem ist, wenn man jetzt einen Schriftsteller ist, der durch Zufall einfach in einem dieser Verlagshäuser publiziert, dann hat man es echt schwer, weil Amazon hat als Verhandlungstaktik gewählt, dass die Schriftsteller schikaniert werden. Kurz ausholend, Amazon möchte bessere Bedingungen, möchte mehr verdienen an jedem verkauften E-Book und an jedem verkauften anderen Buch. Anscheinend geht es vor allem um die digitalen Verkäufe. Und die Verlage wollen das nicht. Und jetzt sind so ein bisschen die Schriftsteller die Bauernopfer. Nehmen wir an, wir als Konsumenten möchten das Buch eines dieser Autoren, die diesen Verlag publiziert hat, bestellen. Dann dauert das wesentlich länger, höchstwahrscheinlich, als wenn wir Bücher von anderen Verlagen bestellen würden. Auch ist es so, wenn ich auf ein Buch gehe, mich für ein Thema interessiere, und unten dann mir anschaue, Kunden, die dieses Buch gekauft haben, kaufen auch bla bla bla, tauchen auf einmal Bücher aus diesen Verlagen nicht mehr auf. Das ist eigentlich total beeindruckend, weil Amazon eines der wichtigsten Tools in seinem Erfolg, was man sich zumindest nicht gewusst hat, dass die das quasi ausbleiben. Und eigentlich ist das Ganze darstellen, wie es ist. Es ist für einzelne Autoren relativ schlecht, weil die bis zu 60% ihres Monatseinkommens dadurch verlieren. Gerade in den USA, in Europa ist es anders. Gerade in den USA, weil dort der Buchmarkt noch viel mehr von Amazon abhängig ist. Der Witz an dem Ganzen ist, Amazon macht das alles natürlich um bessere Verlagsbedingungen oder bessere Verkaufsbedingungen zu kommen. Der Witz an dem Ganzen ist aber, Amazon tut all dies und sagt, es tut dies, weil es die Zukunft repräsentieren würde. Was den Buchhandel gerade passiert, ist nicht Amazon, das ist die Zukunft. Und überhaupt tut das auch deswegen, weil man nur das Beste für die Konsumenten will. Eigentlich voll lieb von Amazon, es beschützt uns also davor, dass wir quasi Bücher bestellt bekommen, wenn sie lesen wollen, können sie auch andere Bücher bestellen. All das im Namen der Zukunft. Der Witz an das ist, in diesem Streit, der wirklich sehr komplex ist, in diesem Streit hat Amazon dann George Orwell zitiert. Das war besonders lustig, weil sie das Zitat noch komplett aus dem Zusammenhang gerissen haben, einen Halbsatz quasi verwendet haben und den Rest nicht mehr, wo man merkt, dass es eine satirische Anmerkung war, die quasi ironisch gemeint war und genau das Gegenteil bedeuten sollte. Und damit hat dann Amazon argumentiert, wie böse die ganze Buchbranche ist. Das Lustige ist, dann hat der Nachlassverwalter von Orwell Amazon des Neusprech bezichtigt. Aber es ist auch nicht schlecht, weil Amazon eine Geschichte mit George Orwell hat. Nämlich, vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, vor ein paar Jahren, Menschen haben sich 1984 gekauft, hatten das auf ihren Kindles und haben sie gelesen und haben gesagt, gehen sie rein, wollen weiterlesen und treiben sie das Buch weg. Und dann sind sie aber gleich draufgekommen, Digital Rights Management. Technisch besteht für Amazon jederzeit die Möglichkeit, unsere Bücher wieder runterzulöschen. Und das hat dann für den Drama-Effekt gesorgt. Und das ist natürlich besonders kurios, dass ausgerechnet das Buch 1984 gelöscht wird. Ja. Also es ist schon lustig für mich, dass Amazon ausgerechnet George Orwell falsch zitiert, um damit die eigenen Geschäftsinteressen rechtfertigen, ganz abgesehen davon, dass auch das Lebenseinkommen mancher Schriftsteller zum Teil gefährdet wird. Und die ganze andere Frage eben. Für diese dystopische Geschäftsvorstellung, alles in der Zukunft, gibt es eine dazu passende Bono-Nominierung. Mag sein, dass Amazon die Zukunft repräsentiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Zukunft ist, in der wir wirklich leben wollen. Ja.
Starke Worte.
Worte eine Zukunft, in der wir wirklich leben wollen? Fragezeichen. Also da steht man alle Worte ganz so. So ist es. Ja, würde mich freuen, wenn der vielleicht tatsächlich gewinnen würde, der Herr Bezos, weil dann würde ich vielleicht einmal persönlich kennen. Lernen, dann könnte ich sagen, kennen Sie vielleicht ein bisschen was geben für meine Kunst und so und könnte mich da andienen. Aber das wird es wahrscheinlich nicht spüren, weil bis jetzt war es selten noch so, dass internationale Leute den Wolfgang Lorenzke den Preis gewonnen haben. Ich weiß nicht. Ja. Wir haben noch zwei Nominierungen und da ich mir meine Lieblingsnominierung ganz für Schluss aufhebe, würde ich gerne die Frau Jana nach vorne bitten, um ihre Niedlichkeiten vorzutragen. Und ich sehe schon, sie haben hier einen Dachs gemalt. Jetzt habe ich es gespoilert. Ja, in der Bibel, Jesus stirbt auf Seite 450. So. Nein, er zeigt mir, bitte. Oh. Das ist aber eher schlimm hier, aber ich nehme es trotzdem. So, dann nimm dein Mikrofon und sprich das Publikum direkt an. Das funktioniert doch nicht. Das hat doch bei dieser nicht komplexen Lerner-Reiterer-Zeichnung schon nicht funktioniert.
So, versuchen wir es also. Das ist jetzt die Vorstellung. Die folgende Nominierung ist eine Kollektivnominierung. Und die Kategorie ist: Oh, wie süß ist das niedlich in Klammern des Super-DAO. Super-DAO, DAO, dümmste Anzunehmende. User, genau. Also nominierungswürdig in dieser Kategorie, die treten mit den besten Absichten an. Also nicht unbedingt zur Kategorie der verbissenen Maschinenstürmer und Maschinenstürmerinnen, auch Technologiefeindlichkeit kann man ihnen nicht zurecht vorwerfen, aber irgendwie geht es dann doch daneben. Und die erste Nominierte in dieser Kategorie ist
Mikkel-Leitner?
Johanna Mikkel-Leitner, genau.
Du bist nicht schlecht in der
Erkenntnis. Das nächste Mal noch mal ein Spiel draus. In den Nachrichten der NSA-Abhöraffäre, wie es genannt wird, das ist aber ein fetter Skandal natürlich, schafft es Mikkel-Leitner in ihrer Stellungnahme nicht einmal das Wort NSA zu erwähnen. Sie sprach stattdessen von Cyberkriminalität und Wirtschaftsspionage. Und sie hatte auch eine Lösung, einen Lösungsvorschlag, wie uneingeschränktes Abhören künftig der Vergangenheit angehören könnte. Sie wünschte sich nämlich eine europäische Serverlandschaft und das heißt im Wortlaut, der E-Mail-Verkehr innerhalb der EU muss tatsächlich in der EU bleiben. Ja, das ist ein Preis der
Gemeinschaft. Kurzzeit, okay. Man muss sich das so vorstellen. So.
Mikro.
Man muss sich das so vorstellen. Wo ist der Stifter? Wo ist es? Ich rate, dass ihr das nicht wisst, wo das Stifter ist. Wo ist der Stifter? Blade. Da! Ungefähr so.
Genau. So ähnlich. Ich glaube, wenn man jetzt weiß, wie das funktioniert mit dem Internet und mit der physischen Schicht und der Datenschicht und dem TCP/IP und so weiter, dann kann man diesen niedlichen Vortrag eigentlich nur so deuten, dass wir jetzt in Zukunft alle unsere Rechner miteinander verkabeln sollen, wenn wir miteinander kommunizieren wollen. Das so können wir eigentlich vermeiden, dass wir in dieses Internet, das immer halt offen, global, weltweit interoperabel ist, da müssen wir einfach das Internet abschaffen. Also, die Idee ist gut, aber die Welt ist leider schon viel weiter. Zweit nominiert ist die Redaktion der Märkischen Online-Zeitung MOZ, das kann aber auch die dpa sein, die kurzzeitig eine entsprechende Meldung verbreitet. Der war es nämlich als einziger gelungen, den und der dpa den möglichen Täterkreis hinter den jüngsten Nacktfotos auf einen einzigen Namen einzugrenzen. Und am 5. September konnte die MOZ also berichten, Schock in Hollywood. Erneut klaute ein Hacker private Bilder von jungen Ponyfrauen und stellte sie ins Netz. Wieder Unbekannte, der im Netz unter dem Namen 4chan auftritt, hat dieses Gedankenstäben bislang nicht zweifelsfrei fest. Hackern gelingt es immer wieder, sich Zugang zu fremden Konten zu verschaffen und so weiter. Eingeweihte werden natürlich wissen, dass 4chan kein Hacker ist, sondern ein ganzes Diskussionsforum, Plattform und auch diesen Diskussionsraum hat, möglicherweise der Hacker unter anonymen Namen gepostet einen Tag.
Schmotz.
Also einen schönen Gruß an die Redaktion der MOZ. Ihr habt den Namen. Ich kenne die Homepage von Fortran. Drittnominierter, grundsätzlich eine Hinten, muss man dazu sagen, ist unser aller. Es ist ja so, sie erobert alle unsere Herzen. Man kann nichts dagegen sagen. Man muss all die Schimpfereien, die man parat hat, für ihn einfach zur Seite legen wieder. Und also er ist ganz unironisch die große, wenn nicht die letzte Hoffnung der ÖVP. Und insbesondere ist er auch trittsicher auf dem Social Media Parkett. Er sollte es allerdings vermeiden, auch Papierbroschüren herauszugeben. Also es gibt eine Broschüre, einen physischen Folder, der nennt sich Sebastian Kurz auf Facebook. Jetzt kann man sich denken, dass es natürlich ein Problem ist, sowas auf Papier zu veröffentlichen, weil gestern hat er noch 50.000 Fans gehabt, morgen hat er schon 50.014 und so weiter. Also das bleibt ja alles nicht aktuell. Und er hat also auch als Außenminister dieses Pamphlet veröffentlicht. Darauf ist jetzt gelesen, dass er 50.000 Fans hat. 50% davon sind männlich, 71% davon sprechen Deutsch, das ist wahrscheinlich eine gute für die FPÖ. Und die Top 5 der Länder, in denen er Fans hat, sind, zählen Sie mit, Österreich, Serbien, Rumänien, Bosnien und Herzegowina. Das ist schon schön fürs Außenministerium. Im Internet wäre das nicht passiert, da hätte man das jetzt ganz schnell aktualisiert. Leider steht es auf Papier.
Oh, das ist eigentlich auch
was gibt es da für Diskussionen? Sprechet.
Ich finde es interessant, ob ich glaube, dass ich unser Vorschlag ist ein guter Freund von User Reddit.
Ah, okay, ja. Sie immer in Havelka?
Glaube ich nicht, aber
was weiß man? Ich finde den Kurz irgendwie süßer als den DAX. Ich sag's wie es ist. Ja. Aber
das ist getroffen, habe ich jetzt
er ist kein junger Jean-Paul Belmondo, das ist ein netter Zusatz. Viel zu wenig Französisch. Ja. Und die Lippen sind nicht ausgefärbt genug. Aber lassen wir es mal. So ist es. Okay, Schluss. Wir haben genug über meine erotischen Vorstellungen gesprochen. Sprechen wir über meine Lieblingshassvorstellung. Die Lieblingshassvorstellung ist nämlich, so oft waren sie schon hier. Also sie waren natürlich nie wirklich hier, aber immer und immer kommen sie wieder. Und es ist mir die größte Freude. Satz. Fürs! Und das ist wieder etwas anderes. Und ich liebe dich, ja, der Verein der österreichischen Zeitungsabwehr. Fürs! Bitte sehr. Du hast dein eigenes Mikro, dann sag ich.
Ich war leider das letzte Mal nicht da. Ich komme sicher an deine Lokation nicht heran.
Ich habe dich mal Zeichen, wenn du Fürs sagst, dann sprichst du mit.
Okay. Also, fällt uns eigentlich im Jahr 2014 noch was zum
Fürs
ein? Das ist ja nicht die erste Nominierung, wie wir gerade gehört haben. Zu nominieren. Dafür gibt es viele Gründe. Google Bashing war im letzten Jahr zum Beispiel ein Thema. Leistungsschutzrecht fordern oder auch für Klarnamen sein. Also auch eine Diskussion, zu der ich schon gesprochen habe, auf die sie sehr gerne aufgesprungen sind. Also eigentlich könnte man sagen, diese etwas medienbetagten Lehrerchefs, etwas bekreuzten Vertreter der zellstoffbasierten, vierten, schwindenden Gewaltenstaat sorgen sich ums Internet, aber das stimmt gar nicht. Die
Fürs
sorgt sich ums Papier. Ja, so ist das. Ihre letzte Presseaussendung samt Studie getitelt Werbung auf Papier wird hierzulande unter ihr.
ihrem Wert gehandelt. Um das zu demonstrieren und zu beweisen, habe ich eigenhändig heute eine aus meinem Mistgewürge geklaut. Kann man das nachher als Anschauungsobjekt vielleicht herumgehen lassen?
Wertschätzen,
bitte. Wertschätzen. Bitte, bitte, wertschätzen.
Es hat eine Textur.
Diese Studie hat auch etwas ergeben. Man hat echte Menschen dazu befragt. Viele Menschen. Und die Search hat erfahren, folgendes: Informationen auf Papier haben mehr Wert. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ganz ehrlich, das ist traurig. Also, das mit der Werbung. Auf Papier. Noch viel trauriger ist, dass Werbung im Fernsehen, im Radio und im Internet, im scheiß Internet, scheinbar nicht unter ihrem Wert gehandelt wird. Das ist wirklich traurig. Für die Fans. Also, wie darauf reagieren? Ich habe dazu ein kleines Amulett geschrieben. Ich habe mir Anna auf seinen Amuletten ein Spiel genommen. Weil wir haben ja schon einiges an Informationen, wie die Welt auf Dinge reagiert. Und wir können von diesen Informationen extrapolieren, vielleicht eine Vorstandssitzung zu diesem wirklich dramatischen Problem der Unterwertigkeit von Werbung auf Papier ausschauen könnte. Vorstand A. Womit ist das ORF-Gesetz, wenn man es raucht? Wem muss man jetzt was verbieten, damit Werbung auf Papier in Zukunft wieder zu ihrem eigentlichen Wert gehandelt werden kann? Vorstand B. Na, das wird so nichts. Wir müssen innovativ denken. Strengt euch an, Burschen. Welche Innovationen könnte man beschließen, um Papier wieder zu dem zu machen, was es einmal war? Leicht bräunliches Gold, auf dem wir als die vierte Gewalt denen da draußen erklären, wo der Papa den Most herholt. Vorstand C. Wie wär's? Wir könnten dem scheiß Facebook aber jetzt verbieten, nicht auf Papier zu erscheinen. Ha! Damit würden wir es ihnen zeigen, weil Klarnamen haben die bei Facebook ja schon. Da wären wir ja nicht mehr innovativ, wenn wir das fordern würden. Vorstand A. Vielleicht auch ein wenig unrealistisch. Wie wäre es damit? Das schaffen wir. Der ORF darf Social Media aber jetzt nur mehr schriftlich und mit drei Durchschlägen machen. Vorstand C. Das klingt schon besser, aber vielleicht ist es noch nicht wirklich zielscharf genug. Sicher auch Werbung. Vorstand B. Wie wäre es damit? Werbung auf Nicht-Papier wird in Österreich in Hinkunft verboten. Vorstand A, Königsidee. Total schlicht und direkt, keine Vielfalt zum genauen Problem. Perfekt. Wer ruft jetzt den Ostermeier an? C, im Abgang. Uff, jetzt waren wir aber wieder innovativ. Jetzt haben wir uns ein Glas verdient. Hiermit nominiere ich den Fürst für Verdienste oder Verdienste rund um das Internet verbieten und schlage einen Lebenswerk-Volo für den Verband österreichischer Papiertiger vor.
Das macht mich ganz schön gerade, aber gleichzeitig nimmt es auch die Möglichkeit, den Fürst jemals wieder zu nominieren, wenn wir schon Lebenswerk-Volo haben, dann.
Naja, aber das ist wie bei Radiohaberl letzten Konzerten, das geht immer wieder.
Die Frau Brognick möchte
sagen. Frau Brognick,
wir sind noch nicht fertig mit der Nominierung.
Moment, da gibt es was.
Ich möchte nur eine Argumentationshilfe dir liefern. Nämlich, wenn sollte es kommen, was ja nicht ausgeschlossen werden kann, dass unsere Regierung im nächsten Legislaturperiode das Leistungsschutzrecht einführt, glaube ich, haben wir ein Problem bei der nächsten Volo-Nominierung, weil dann würde der Förster wieder ganz umstehen. Ja. Da würden wir nicht vergeben, oder? Das heißt, eigentlich könnten wir jetzt eine schöne jährliche Belohnung einführen, dass es immer wieder kommt. Aber ich meine, wenn das Leistungsschutzrecht tatsächlich käme, wie wir den dann auch mal?
Oder Wolfgang Lorenz Gedenkpreis Featured by Föns. Sie sollen uns was zeigen, ja? Sie sollen uns von ihrem schönen, Druck Werbungen ein bisschen was abgeben.
Nächstes Jahr nur noch auf Papier, nicht wieder Overhead-Folien.
Ja, na, wie heißen die? Nennt sie eine Endoskope, das ist, wenn man sie innen anschaut, diese Dinge, wo man Bücher reinlegen kann, dann projiziert werden. Wie heißen die geschrieben? Das gab es ja auch mal. Vollkommen egal. So, ich möchte jetzt bitte um einen großen Applaus bitten für die Jurorinnen und Juroren, weil wir haben es heute. Es waren die Nazios. Und wie auch mit uns? Ich werde noch ganz kurz, das wird wahrscheinlich ein paar Leuten auch gefallen, die sitzen, eine Wärmeankündigung machen für Druckwerk. Das ist ein bisschen anachronistisch jetzt, aber genau deswegen ist es richtig. Wir haben nämlich, Frau Jana, halten wir uns das doch mal auf. Wir haben hier nämlich drei Bücher. Wir haben The Art of Reverse Engineering. Wir haben The Next Cyborg und Screw the System. Das sind drei Bücher, die wir gestern hier präsentiert haben, im Namen von Paraflux, sage ich jetzt mal. Und diese Bücher, die hat damals, also A, man soll es lesen.
Es ist Papier,
das stimmt. Man wird es online nicht finden, also man kann es kaufen und dann piratisieren vielleicht oder so. Aber um es mal kaufen zu können, müssen wir die Leute darauf hinweisen, dass es einen Spezialpreis gibt. Kosten, glaube ich, jedes Buch wird ungefähr 20 oder mehr als 20 Euro kosten, aber zusammen kosten die jetzt nur
25 statt 65.
Oh, okay. Das ist ja unglaublich! 25, das ist der Ausverkauf der gedruckten Kultur und wir unterstützen es.
Eben, Papier ist nichts mehr wert.
Aber nichts mehr wert, außer mit den Chars. Hinten kann man das bei Günter Friesinger auch Herausgeber aller drei Werke. Es gibt ja unterschiedliche Zulassungen herausgegeben. Was.
Und alle vier dieser Research-Bände für 40 Euro.
Ah, das gibt es auch, ja, das stimmt, genau, ja. Na, jedenfalls, genug Werbung gemacht, die Leute, die das dann im Internet nicht sehen werden, können es dann eh nicht mehr wahrnehmen, aber hinten liegen Bücher rum, machen wir das doch einfach so, wenn ihr das wollt, geht es nach hinten, legt es ein paar Euro, sie zu an, sie machen, was wert sind, und das...
Wir haben zwar nicht wohl in der Höhe zu sein, und das einzelne Buch für 10 Euro,
du, ich habe keine Ahnung, da hinten sitzt der Günther, fragst den Günther, was das alles wirklich kostet, das sehen wir alles eine Okkasion. Dann kommt uns ja, Frau Turner-Führinger, das stimmt, wir haben nicht das großartige Wolfgang Lorenz Gedenklied gesungen. Der Grund dafür ist, dass dieses Lied nur auf Overhead-Folien existiert hat und die Overhead-Folien wurden letztes Jahr verschossen. Das Lied ist weg. Es ist im nicht-digitalen Nirvana verschwunden und vielleicht kann man es irgendwann noch mal rekonstruieren. Es war nicht so etwas wie heilig,
heilig
sei Lorenz,
Ehre
sei Lorenz in der Höhe.
Dann war sie machen wir das schon. So, gibt es einen Einwand?
oder eine Frage. Sonst würde ich euch gerne in die drei Minuten geschrieben sie zu schicken.
Ich glaube, ich bin bereit, ein Hinweis.
Ja.
Wann könnte das Publikum seine Nominierung auch genannt können?
Moment, ich glaube, bis jetzt haben wir das immer so gemacht, dass die Nominierung des Publikums nach dem Hauptpreis war.
Die Abstimmung,
okay, machen wir folgendes. Wir geben euch 3-4 Minuten, um euch über den Hauptpreis einig zu werden. Währenddessen bleibt das Publikum da, geht nicht und so irgendwas und nicht raus, der muss nichts essen, abwaffnen, sondern das Publikum wird jetzt darüber klar werden, in kleinen Gruppen und Einzelgesprächen, was denn der Publikumspreis
ist.
Das stimmt, genau. Also, das war's, das funktioniert ähnlich. Ja. Man muss es in der ersten ausziehen. Tun wir mal so, dass ihr euch tatsächlich auf irgendwas einigen könnt und schauen wir dann in ein paar Minuten weiter. Okay?